Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den questigsten Podcast der Welt. Und ich begebe mich heute auf eine ganz besondere Queste, wie man ja so schön auf Deutsch sagt. Wir wollen heute ins Land der kabellosen VR entschwinden. Und dazu habe ich mir einen Mitstreiter eingeladen, der besser qualifiziert nicht sein könnte, nämlich der wunderbare Jan Keno Jansen von CT bzw. von Heise. Wunderschönen guten Morgen.
Schönen guten Tag, hallo.
Hallo. Die Zombie-Wellen haben wir überlebt. Jetzt wagen wir uns auf ein neues Abenteuer. Du warst neulich zu Gast bei uns bei Days Gone, als wir das beide gespielt haben. Und ich glaube, wir sind die zwei einzigen Menschen jetzt rückblickend gewesen, die das Spiel gut fanden, oder?
Alter, ich habe wenig so polarisierende
Wahnsinn.
Spiele gesehen, weil also da scheiden sich ja schon die Geister, ne? Also wir fanden die Story ja toll und ich habe häufig gelesen, dass Leute die Story total langweilig fanden, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich sagen.
Und ich finde es auch spielerisch,
ja. Ja, spielerisch super, aber technisch gab es natürlich Bugs, aber
ich hatte aber auch tatsächlich das Gefühl, dass das Spiel nach unserer Vorab-Release-Version ein bisschen kaputt gepatchter wurde. Also das vielleicht noch so ein bisschen zur Erklärung. Die ganzen Probleme, die danach aufgetaucht sind, so von Horden, die einfach so mitten im Spieler aufploppen, sowas hatte ich gar nicht. Also es lief jetzt nicht immer ganz rund, das hatten wir ja auch erwähnt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es irgendwie nachträglich kaputter wurde, als es bei uns war.
Das Gefühl hatte ich auch. Also ich hatte mittendrin, also nicht beim aktuellen Patch-Stand, sondern irgendwie zwischendurch hatte ich auch sogar mal so einen Extrem-Crash, dass alle Texturen weg waren und die ganze PlayStation abgestürzt ist. Aber ich meine, das sind halt so Kinderkrankheiten. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass die Version, die jetzt gerade online ist, okay funktioniert. Also zumindest funktioniert es bei mir sehr gut.
Gut, wir reden heute aber nicht über ein Spiel, sondern über eine Hardware. Da sind natürlich auch Software-Titel dabei, die wir ein bisschen ansprechen werden. Aber die Oculus Quest ist ein Stück Hardware, ganz ohne Kabel, habe ich schon angekündigt. Lang ersehnt, von mir zumindest auch. Ich bin ja auch VR-Enthusiast der ersten Stunde gewesen, hatte dann zwischendurch mal so eine Flaute und habe mich jetzt sehr gefreut auf die Oculus Quest, weil es das erste handelsübliche Gerät werden wird, was, glaube ich, auch so ernsthaft die kabellose VR ins Wohnzimmer bringen wird. In ernsthaft, damit meine ich, dass eben auch gutes Handtracking und gutes Raumtracking dabei ist, weil kabellose VR-Geräte gab es ja schon einige. Das ist ja nicht die allererste, auch nicht von Oculus. Da gab es ja auch schon die Go zum Beispiel.
Ja, genau, das ist ein bisschen kompliziert. Vor allem, wenn du kabellos sagst, dann denke ich zumindest daran, dass das weiterhin normale PC-Headsets sind, die man also an einen dicken Gaming-PC anschließen muss und die dann, wo dann einfach das Kabel fehlt. Aber bei der Oculus Quest ist ja das Besondere, dass alles in der Hardware drinsteckt, also alles integriert. Die Grafik wird im Headset berechnet, also auf so einem System on a Chip. Und das ist ja schon sehr besonders.
Und vor allem mit dem Handtracking, weil die Oculus genau. Go war ja auch ein autarkes Gerät. Was gab es noch? Es gab diese Vive Focus, aber die gibt es noch nicht, gell? Die ist noch nicht auf dem Markt.
Doch, die gibt es schon, aber nicht in der Variante mit dem Tracking.
Ah ja,
also,
okay.
Also es gibt die auch, die so ist wie die Oculus Go, dass man also nur den Kopf, das sozusagen, das nennt sich 3DOF-Tracking, dass also nur Kopfneigung, Drehung erfasst wird, und vor allem kann man auch nicht richtig in die VR reingreifen, sondern man hat nur so einen komischen Handcontroller, der so ein bisschen ist wie die Wii-Controller damals, also dass man so, als wäre der Arm eingegipst und man kann dann das Handgelenk so ein bisschen bewegen. Das fühlt sich, finde ich, sehr unangenehm, muss ich sagen. Und bei der Oculus Quest bekommt man jetzt wirklich das komplette Tracking-Paket, was bislang nur die ganz teuren PC-Headsets geboten haben.
Und die Oculus Quest fühlt sich auch eigentlich an wie die Rift. Man hat ähnliche Touch-Controller, also die Touch-Controller haben eine ähnliche Bauweise, fühlen sich auch ähnlich an, haben auch die gleichen Funktionalitäten und Buttons. Nur der einzige große Unterschied ist, dass dieser Ring, dieser Tracking-Ring, der ist jetzt oben rum statt unten rum.
Genau.
Das macht aber jetzt vom Gewicht her, finde ich, die alten Touch-Controller ein bisschen angenehmer. Also mir passiert es zumindest, dass ich bei der Quest ständig die Controller falsch rum in die Hand nehme, weil ich es halt so gewohnt war, dass die Ringe unten sind.
Naja, aber vor allem auch, sich also man, bei den alten konnte man direkt erfassen, welches rechts, links war, und bei den die Quest-Controller, finde ich, die kann man auch umgekehrt einigermaßen gut anfassen. Das gefällt mir auch nicht so gut, aber das ist halt so ein technisch bedingt, dass dieser Ring halt benötigt wird, weil da so Infrarot LEDs drin sind, so dass sich das Gerät orientieren kann, weil da stecken ja Kameras drin.
Und das ist auch die größte Neuerung, und das ist auch das, was die Quest, glaube ich, deutlich unterscheidet von ihren Mitbewerbern. Dieses Inside-Out-Tracking nennt man das. Also das ist auch der weitere große Vorteil. Nicht nur, dass du kein Kabel hast und kein PC, was natürlich auch ein preislich ein interessanter Schritt ist, sondern du hast auch das Tracking direkt in der Brille eingebaut. Wie du schon gesagt hast, sind Kameras in allen vier Ecken des Displays vorne quasi nach außen hin. Und dadurch wird das Tracking absolviert. Das heißt, du musst keine Kameras mehr irgendwo Kamerawürfel aufstellen oder die auf dem Schreibtisch haben, wie ich es hier bei meiner Rift habe, was zum Beispiel auch dazu führt, dass man in kleinen Räumen den Vorteil hat, dass man sich auch bücken kann und unter dem Schreibtisch Dinge aufheben kann, weil das war bei mir immer ein Problem bei Quest, bei Nicht-Quest-Spielen. Bei der Rift habe ich mich immer gebückt und dann war das Tracking völlig verloren, und bei der Quest ist das gar kein Problem mehr.
Da würden jetzt so Hardcore-VR-Enthusiasten sagen, ja, dann hast du deine Tracker natürlich
falsch angeordnet. Bei Setup natürlich, ja klar, das stimmt
aber,
ja auch.
Aber ich muss auch sagen, hier bei mir im Büro habe ich die Tracker auch einfach am Schreibtisch stehen, und da habe ich das gleiche Problem. Wenn ich natürlich so einen richtigen VR-Raum hätte, wo ich so, keine Ahnung, mit Dübeln in der Wand die Kameras richtig in die Raumecken installiere, würde das natürlich gehen, aber ich wage mal zu behaupten, dass das die wenigsten Leute haben. Und das ist halt das Tolle bei der Quest, dass man einfach in jedem Raum, man braucht irgendwie nur ja, 1-2 Quadratmeter Platz und man kann loslegen. Das ist super.
Wollte ich gerade sagen, ich muss nämlich auch gar nicht mehr in meinem kleinen Medien-Podcast-Studio hier rumhampeln mit VR, wo auch mein PC steht, sondern ich nehme mir einfach die Quest, gehe ins Wohnzimmer, schiebe den großen Tisch zur Seite und zack, kann ich halt einfach den kompletten Raum nutzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann fahre ich irgendwie zu meinem alten Büro und habe dort eine Riesenfläche, und ich kann ja sogar im Prinzip überall spielen. Also ich kann mich auch ins Flugzeug mit der Quest sitzen und damit spielen. Und das ist ja, glaube ich, der große Reiz, der große Vorteil. Was man gleich dazu sagen muss, draußen spielen, also an der freien Natur, in der Sonne, warum man auch immer das mal machen sollte, warum sollte man mit einem VR-Headset in den Park gehen, aber nein, das funktioniert tatsächlich nicht so gut, weil die Lichtverhältnisse da irgendwie stören.
Hast du Ready Player One gesehen? Da ist es doch so, dass alle Leute auch draußen mit VR-Headsets rumlaufen, warum auch immer.
Ja,
ich meine, denkbar sind halt so Szenarien, dass man so Spiele macht, wo man halt besonders viel rumrennen muss oder so, und das würde man vielleicht im Park spielen wollen. Also übrigens geht das auch. Also ich habe da ein bisschen Experimente gemacht, das hat funktioniert, aber die Sonne war auch nicht so richtig am Knallen.
Ja. Aber jetzt die Frage, warum sollte man das überhaupt machen? Also die große Freiheit ist natürlich trotzdem beschränkt durch das Guardian-System, was bei Oculus standardmäßig so ist. Also du kannst Roomscale und du kannst stationäre VR-Anwendungen spielen und ausprobieren und machen und tun. Und das ist wirklich sehr cool gelungen. Also das ganze Setup, du öffnest die Oculus Quest, verbindest sie mit deinem Smartphone. Ich glaube, das ist zwingend, gell, dass man ein Smartphone hat.
Ja, das musst du aber nur ganz am Anfang einmal machen und danach ist das Ding...
Aber es ist zwingend. Du musst einmal irgendwie mit deinem Account verbinden. Also es ist kein Setup, wo du irgendwie was mit der Tastatur oder sowas eingeben kannst, sondern du musst es mit deinem Smartphone verbinden oder mit irgendeinem Device, irgendeinem Bluetooth-fähigen Gerät. Dann wird diese Brille gekoppelt mit deinem Oculus-Account und ab dem Moment brauchst du aber kein Zusatzgerät mehr. Das fand ich eigentlich ganz
angenehm. Kannst du die App auch wieder löschen, wenn du willst.
Genau. Oder du nutzt die App auf deinem Smartphone, um die Apps zu installieren auf die Oculus. Das geht dann auch ganz gut.
Ja, das geht auch. Und was auch ganz cool ist, dass du so ein du hast ja so ein Feature, dass du das, was du auf der Brille siehst, sozusagen in Echtzeit aufs Smartphone spiegelst. Also, dass du Leuten zeigen kannst, hier, guck mal, das sehe ich gerade. Weil das Problem ist ja immer, man ist in VR und fragt dann, ja, was muss ich denn jetzt machen, wenn Leute nicht so viel Ahnung haben. Aber ich als Außenstehender sehe ja überhaupt nicht, was da gerade vor sich geht. Und da ist das natürlich ganz praktisch. Aber das ist auch marginales Freak-Feature, sag ich mal. Was ich aber noch interessant finde, was viele Leser immer fragen bei mir, braucht man Facebook-Account, weil Oculus gehört ja Facebook. Braucht man nicht. Also man kann seinen Facebook-Account koppeln, aber es wird noch nicht zwingend vorgeschrieben.
Was ja durchaus passieren könnte, aber momentan ist ja auch die politische Diskussion, jetzt auch im US-Wahlkampf, ob Facebook zerschlagen werden soll und die Untergruppen wie Oculus, WhatsApp, Instagram eigene Firmen werden. Also von daher, glaube ich, muss man da momentan auch nicht so arg bange haben, dass es irgendwann Facebook zwingend sein wird. Das könnte sogar eher in die Gegenrichtung tendieren wieder.
Ja. Und was ich gerne noch loswerden würde, ist, dass dieses Guardian-System, von dem du gesprochen hast, das gab es in so gut umgesetzt noch bei keiner VR-Brille.
Das war mein Satz, den ich nicht zu Ende geführt habe. Genau, jetzt habe ich gerade überlegt, wo wollte ich weitermachen? Dieses Guardian-System, also man zeichnet dann, je nachdem, wie viel Platz man hat, man sieht dann durch die Kameralinsen nach außen sozusagen auf dein eigenes Wohnzimmer, auf den Platz, auf den Bereich, in dem du stehst und hat dann wirklich so das Gefühl, so eine
Predator-Terminator-Ansicht
zu haben, gell? So eine leicht gedragte Version der Realität, aber mit so einem Digitalfilter drüber. Total witzig, ganz komisch zu beschreiben. Und dann zeichnest du dieses Guardian-System ein, also du zeichnest sozusagen ein Gitter um dich herum, sodass du dann, wenn du in einer App bist und du läufst aus diesem Gitter heraus, dann blendet sich dieses virtuelle Gitter so ein bisschen Matrix-mäßig ein und warnt dich davor, jetzt nicht weiterzulaufen, sonst rennst du den Spielschrank um oder du stolperst gleich über den Küchentisch. Oder
und wenn du durchgehst durchs Raster, dann zeigt er dir wieder die reale Welt an.
Das ist so gut, das ist richtig gutes Feature. Sehr
gut. Und du sagst jetzt, das wär ein bisschen verschoben, das ist auch so, also das Headset versucht halt wirklich, dir die Welt so anzuzeigen, wie du sie ohne Headset sehen würdest. Aber das funktioniert natürlich aus technischen Gründen nicht so richtig, weil die Kameras sind ein bisschen weitwinkliger als dein Auge sozusagen.
Aber ich finde, weiter weg als dein Auge.
Ja. Genau, aber ich finde, es reicht aus, um Sachen zu greifen zum Beispiel, um echt, also irgendwie, keine Ahnung, einen Schluck Kaffee zu trinken oder so. Also das funktioniert schon so, dass man nicht die Orientierung verliert im Raum. Das ist schon cool.
Das ist richtig gut. Ich habe dann auch manchmal bewusst eben, um mich mit Leuten zu unterhalten, weil ein Vorteil ist ja auch, du hast nicht zwingend Kopfhörer auf. Also ist auch gleichzeitig ein Nachteil, da kommen wir gleich noch dazu. Das heißt, du kannst Oculus Quest spielen und hast Sound auch gefühlt auf deinen Ohren, kannst aber trotzdem eben nicht ganz so abgeschirmt sein, indem du keine Kopfhörer auf hast und dich trotzdem mit deiner Umwelt unterhalten. Und ich habe das dann eben öfter genutzt beim Testen jetzt, dass ich so quasi bewusst mit dem Kopf aus dem Tracking raus bin, aus dem Guardian, um dann die Leute zu sehen, mit denen ich dann jetzt gerade rede oder eben um den Hund irgendwie zur Seite zu schubsen, weil jemand gesagt hat, Achtung Hund. Und dann habe ich den Hund wieder aus dem Guardian-System buxiert oder irgendwie ein Kissen weggeschoben oder sowas. Das geht dann wirklich ganz gut. Das Einzige, was ich vermisst habe, ist diese Kameraansicht mit einer Tastenkombination aktiv einzuschalten. Ich hoffe, das wird noch nachgepatcht, weil das hätte ich gerne gehabt, weil man muss ja immer so aktiv dann aus dem Guardian raus und das ist ja eigentlich eine Gefahr. Also ich hätte das gerne aktiv nutzbar, einfach mit einem kleinen Touch an der Brille irgendwie Finger dran halten und dann schaut man durch oder sowas. Das wäre doch super.
Ja, ich glaube, das machen die auch, weil das habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass Leute das vermisst hätten. Aber dieses Pass-Through-Feature, dass man die reale Welt sieht, das haben ja andere Headsets auch schon versucht. Zum Beispiel die HTC Vive hatte das und auch die Gear VR-Brillen, die dann halt die ja Smartphones verwendet haben, die man da reingetan hat. Und die haben dann die Smartphone-Kamera eingesetzt. Und das war immer so schrecklich, dass mir dann immer sofort übel geworden ist, wenn ich die echte Welt durch die Brille gesehen habe. Und da funktioniert es zum ersten Mal gut. Und was halt auch wirklich toll ist, dass man sieht, wo man die Grenzen einzeichnet. Weil bei den anderen alten PC-Headsets war es ja so, da ist man zwar auch so um sein Spielfeld rumgelaufen und hat dann den Controller da so reingehalten, man hat aber nicht, man hat keine visuelle Repräsentation davon gesehen. Und da ist es wirklich so, dass du wie mit so einem, ja, wie mit so einem Laserpointer auf dem Boden malst du so eine Markierung.
Das macht total Bock auch und es ist in 2 Sekunden erledigt. Er erkennt auch automatisch, wo dein Boden ist, wenn es gut funktioniert. Man kann aber dann auch quasi nochmal mit dem Touch-Controller den Boden berühren, um das zu bestätigen, wo jetzt wirklich der Boden ist. Aber der hat durch die Kamera eben halt auch schon deutlich mehr Erinnerungsvermögen auch an den Raum. Also auch ein bisschen creepy. Ich habe es dann in meinem Zimmer hier ausprobiert und dann bin ich beim nächsten Spiel wieder zurück und habe es dann dort wieder im Wohnzimmer aufgesetzt und dachte, ich muss jetzt eben das Tracking neu machen. Aber der hat dann das Wohnzimmer einfach wieder erkannt, hat es irgendwie abgeglichen und hatte das Guardian-System dann noch gespeichert. Ein bisschen creepy.
Fünf Räume kann das sozusagen im Cache halten. Und das funktioniert auch meistens, aber ich habe auch schon eine Situation gehabt, wo das nicht funktioniert hat. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil man dauert ja nur eine Sekunde.
Ja.
Den Raum zu machen. Und außerdem macht das echt Spaß.
Ja, das stimmt. Kurz noch zur Technik, weil wir jetzt ja sagen, okay, es ist halt eine Oculus, es ist so ähnlich wie die Rift, nur ohne Kabel und autark. Die Technik dahinter ist ja schon ein bisschen eine andere. Also während man eben am PC, ich habe jetzt meine Rift an der 79, ist ja schon nicht jetzt gerade die stärkste, ist mehr so die Mindestanforderung für VR. Wie kriegt das die Quest hin, da einigermaßen ähnliche VR-Erlebnisse zu liefern ohne den PC? Was steckt denn da dahinter?
Eigentlich ist da ein Android-Smartphone drin. Also so kann man das.
Also eigentlich sagen. Eine Ouya.
Ja, genau, das kann man so sagen. Aber da ist halt ein Qualcomm Snapdragon 855er. Also so heißt das System on a Chip, was da drin ist. Und das sorgt dafür, dass eben.
Ganz kurz mal so, ich kann mir unter diesen Hardware-Nummern immer wenig vorstellen. Kannst du so einordnen im Vergleich zu einer Switch und im Vergleich zu einem iPhone X oder irgendwie sowas?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ist auf jeden Fall die gleiche Technik wie bei der Switch, also ARM-basiert, nicht x86 wie die meisten Gaming-PCs. Was allerdings auffällig ist, dass das nicht der aktuelle Snapdragon-Chipsatz ist, sondern es ist einer, der ist schon ein bisschen älter. Das war 2017 der beste, den Qualcomm da angeboten hat. Und das wäre so auch so mein größter Kritikpunkt, dass ich mich gefreut hätte, wenn da eine aktuelle Generation drin gewesen wäre. Aber für 450 Euro war das wohl nicht machbar.
Als Display sind OLED-Bildschirme drin, genauso wie bei der alten Rift und bei der HTC Vive, bei der Pro-Version.
Oh, ich muss mich übrigens korrigieren, ja? Das ist genau falsch. Es ist der 835er drin und die 855er-Version, das ist die aktuelle. Also ich hätte mir eine 855er gewünscht, aber es ist nur der 835er drin.
Also aber die Aussage bleibt, das ist nicht der aktuellste mögliche Prozessor.
Und das, da kommen wir gleich zu, wie sich das auswirkt, ne? Weil man kann natürlich nicht so ein, also auch wenn du sagst, deine GTX 79 ist schon so ein bisschen antiquiert, aber im Vergleich zu so einem 835er Snapdragon ist das trotzdem ein himmelsweiter Unterschied. Also
von ja, absolut, klar. Aber das ist ja auch logisch. Es ist halt ein reiner GPU, der in dem PC, der auch nochmal Geld kostet, steckt, mit einem Gerät, was ja auch nochmal Geld kostet. Also preislich ist da ja schon eine große, große Diskrepanz zwischen einem 450 Euro Oculus Quest im Vergleich zu einer Rift, die man neu kauft, mit einem PC dahinter. Das richtig, ist ja schon auch ein, nochmal ein Tausender locker dazwischen. Genau, die Display-Technik ist wie bei der Original Rift und bei der HTC Vive Pro ein OLED-Display, aber mit einer 1400 auf 1600, also 1440 auf 1600 Pixel Auflösung und damit auch einen Ticken höher als bei meiner Ur-Rift, was ich irgendwie total komisch finde.
Ja, das ist höher, das stimmt. Aber ich finde nicht, dass man den Unterschied unbedingt
so sieht. Stark merkt man den nicht, nee. Und bei der Go und bei der Rift S, die jetzt ja auch parallel rauskommt, vielleicht auch nochmal zum Vergleich, da sind, was ist dafür? Da ist ein LC-Display drin, glaube ich. Gell?
Also die Go ist ja, die wird ja von der Quest ersetzt, die ist ja schon raus. Du meinst die,
ja,
Rift,
die
S,
Rift S,
ne? Die hat ein LC-Display, genau. Das finde ich, ist die etwas größere Enttäuschung, weil die in vielerlei Hinsicht schlechter ist als die Ur-Oculus Rift.
Welche jetzt? Die Rift S meinst
die
du?
Die Rift S, ja. Genau. Die hat zwar eine höhere Auflösung, aber sie hat ein LCD-Panel, was oder LCD-Panels, die ja einen schlechteren Schwarzwert haben und auch so Nachzieheffekte haben, was ich ganz unangenehm finde. Aber der größte Kritikpunkt ist, dass man den Pupillenabstand nicht mehr manuell einstellen kann, nicht mehr mechanisch einstellen kann bei der Rift S, sondern nur noch digital, was nicht so gut funktioniert und was also bedeutet, dass Leute, die einen etwas ungewöhnlichen, engen oder weiten Augenabstand haben, Probleme damit bekommen können.
Und diese Kopfhörer sind auch weg, was ich total schade finde, weil die mag ich bei der Rift ja total gerne. Diese runterklappbaren Kopfhörer, die sind ja bei der Rift S auch nicht mehr dabei. Und die Rift S ist aber jetzt quasi der Nachfolger von der Rift, oder?
Genau, die kostet, ja, genau, ist der das Nachfolger, gleiche? Aber sie ist abgespeckt und das merkt man auch im Preis. Also die Oculus Quest, die Oculus, kompliziert, die Oculus Rift kostet immer noch 500 € auf dem freien Markt, obwohl sie ja schon ziemlich lange auf dem Markt ist. Und die Rift S hat einen Startpreis von nur 450 €. Also da merkt man, dass da so ein bisschen gespart worden ist. Und sie hat halt eben auch diese diese Lautsprecher statt Kopfhörern, die auch die Oculus Quest hat. Und da scheinen sich sehr die Geister. Du hast ja selber gerade gesagt, dass du das gut fandst, dass du nicht so abgeschottet bist, ne? Bei der Oculus
Rift. Ja, kommt aufs Spiel halt drauf an. Ja,
klar. Genau, bei der Oculus Rift kann man so diese Kopfhörer runterklappen und dann ist man wirklich komplett in VR. Ja. Und bei Rift S und Quest hat man eben so, eigentlich sind das ganz normale Handy-Lautsprecher, die den ganzen Raum beschallen. Das finde ich gerade in Umgebungen, wo auch andere Leute sind, irgendwie ein bisschen rücksichtslos, ehrlich gesagt, dass man die dann so voll dudelt und dass man das auch nicht abstellen kann, außer man kann glücklicherweise externe Kopfhörer anschließen. Da gibt es so eine Klinkenbuchse dran. Aber das nervt total mit dem Kabelsalat, dass man sich dann da immer so komisch drin verheddert. Also ich bin da kein Fan von, aber ich habe schon, weil ich möchte gerne in der VR sein und eine gute Soundqualität haben, gerade bei Beat Saber oder so. Aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die sagen, eigentlich finden sie es auch oft gut, weil sie nicht so abgeschottet sind, weil sie ein bisschen von der echten Welt noch mitbekommen.
Ich möchte es kurz erklären, weil eben ich die Quest jetzt anders erlebt habe als ein VR mit Rift. Also wenn ich mit der Rift in VR spiele, dann mache ich auch die Tür zu, dann sage ich Bescheid, ich bin jetzt in VR, mich nicht erschrecken, also nicht einfach so reinkommen und so, ja.
Ah ja,
da bin ich
das kenne ich, das hasse ich.
Oder wenn dann das Viech reinkommt oder jemand tippt dir auf die Schulter, das ist ja das Allerschlimmste. Und die Quest habe ich jetzt ganz anders erlebt, weil es war halt ein geselligeres Miteinander so. Also wir haben die Quest jetzt hier ausgepackt, meine Söhne waren dann ganz Feuer und Flamme natürlich auch. Ich hatte dann auch während der letzten Tage öfter mal Besuch zum Brettspielen und die Leute immer, ah, guck mal, da liegt die Quest, oh, kann ich die mal ausprobieren? Also es war dann eher so, weil die jetzt halt auf dem Wohnzimmertisch lag und halt so zugänglich ist, du musst nicht erst den PC einschalten, du musst dich nicht erst verkabeln und so weiter, war das halt so ein geselliges Ding. Also wir haben dann halt auch nacheinander jeder eine Runde Beat Saber gespielt und sowas, ja. Und natürlich ist Beat Saber oder auch I Expect You to Die, das ist so ein Escape-Raum-artiges Spiel oder eben das mit Nobody Talks, mit Explodes und so, das ist ja, Keep Talking and Nobody Explodes, hatten wir auch eine eigene Folge schon dazu, das ist ja auch ein Kommunikationsspiel. Einer ist in VR, die anderen helfen dir. Dafür eignet sich die Quest halt super und dann ist auch schon, wenn du auch auf wenig Lautstärke schon bist, hast du trotzdem das Gefühl, der Sound ist dir direkt irgendwie aufs Ohr projiziert, so bei der Quest. Klar. Und das fand ich halt ganz gut. Du kannst trotzdem spielen, du bist trotzdem in VR und du hast trotzdem aber die Leute um dich rum, wenn du eben gesellig bist, dann da auch noch dabei und hast das Gefühl, du bist nicht komplett weg. Und wenn ich aber jetzt in ein VR-Spiel eintauchen will, dann kann ich mir ja trotzdem die Kopfhörer dran machen. Also Beat Saber muss man einfach mit Kopfhörern spielen, ganz klar, wenn man das volle Erlebnis haben will und da gut werden will. Und absolut, richtige VR-Erlebnisse ja sowieso auch. Also ich möchte dann ja da auch eintauchen. Deswegen mag ich das an der Rift, dass man die eben so runterklappen kann. Aber bei der Quest, finde ich, ist es einigermaßen gut gelöst für das, was das Gerät möchte. Ja. Ich wäre natürlich happy, wenn da die Klapp-Kopfhörer dabei wären. Aber wenn ich dann was Längeres gespielt habe, wie dieses Zelda-artige Spiel, was da jetzt erscheint, dann habe ich halt einfach Klinkenkopfhörer, also Kopfhörer mit kleinem Kabel dran. Das fand ich jetzt nicht so arg störend wie halt eine normale Verkabelung bei der Rift. Das fand ich dann völlig in Ordnung.
Ja, hast du recht. Also wie gesagt, scheiden sich die Geister. Ich finde das, ich finde es blöd, aber andere finden es
zumindest. Aber dass sie es bei der Rift S weggespart haben, das ist tatsächlich doof. Da gebe ich dir absolut recht. Genau, wenn wir jetzt bei der Technik nochmal bleiben, wie findest du denn die Technik vom Preis-Leistungs-Verhältnis der Quest?
Ja, extrem gut, muss ich sagen. Mhm. Also 450 Euro für mit alles, also ohne dass man da noch irgendwelche Sachen dazu benötigt, ist schon sportlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Marktpreise ja wahrscheinlich auch noch darunter liegen werden. Mhm,
also das ist ja der Launchpreis, eben, genau.
Genau.
Ja.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch noch ein Stück unter 400 Euro kommt. Und das ist schon ziemlich cool. So eine VR-Spielkonsole für unter 400 Euro, wo die ganzen VR-Klassiker drauflaufen, weil das ist ja halt wirklich beeindruckend, dass Oculus das wirklich hinbekommen hat zum Launch, die ganzen großen Titel dran zu karren, sowas wie Superhot oder Moss oder vor allem Beat Saber, was ja die Killer-App ist eigentlich, also wenn man das sagen kann, aber auf jeden Fall sicherlich der populärste VR-Titel auf allen Plattformen, also ist glaube ich auch auf der PlayStation VR mit Abstand der meistverkaufte Titel im Moment.
Ja. Ja, und wenn du mal im Vergleich auch siehst, also über die Oculus Rift müssen wir gar nicht reden, über der HTC sowieso auch nicht, Mixed Reality von Windows auch nicht, also von Microsoft, sind alle deutlich teurer. Vergleichbar wäre es ja jetzt vielleicht mit einer PSVR, also mit einer PlayStation 4, vielleicht die günstigste Variante mit einer PSVR, aber selbst da kommst du, glaube ich, insgesamt teurer weg.
Also auf jeden Fall.
Die Oculus Quest ist billiger und hat weniger Kabel.
Und man muss wirklich sagen, dass das, also ich mag die PSVR total gerne, aber das Tracking ist einfach totale Grütze. Also das ist
Rotz.
Das ist das schlechteste 60OF-Tracking, was es da auf dem Markt gibt, weil du hast nur diese kleine gar nicht für VR konzipierte Webcam sozusagen, diese PlayStation-Kamera, die ja schon ewig alt ist und muss dann immer in diesem Bereich sein und diese Move-Controller muss
da ich... Da wollen wir gar nicht drüber reden, das ist lächerlich, ja.
Also da ist die Quest schon, also Beat Saber sieht auf der PlayStation VR ein bisschen besser aus, aber macht viel mehr Spaß auf der Quest, finde ich.
Ja, deutlich.
Das ist eine ganz, ganz andere Sportart.
Ja, also stimme ich dir komplett zu, die Quest ist ein unfassbar gutes Paket, was die Preis-Leistung angeht. Wenn man noch keine VR hat, das wäre mein kleines Aber dahinter. Wenn man schon eine PSVR hat, wenn man schon eine Oculus Rift hat oder eine HTC Vive mit angeschlossenem PC und eben selbst das Minimal-Setup wie bei mir mit einer 79, braucht man die Quest, glaube ich, nicht wirklich. Aber wenn man als Neueinsteiger oder Neueinsteigerin jetzt sich für VR interessiert und noch nichts davon hat, dann würde ich sagen, ist die Quest perfekt dafür geeignet.
Vor allem, wenn man auch keinen Gaming-PC hat, ne? Das ist das ist ja das Ding, dass gerade die neuen aktuellen PC-Headsets, die brauchen ja richtig Dampf. Also da kannst du mit deiner 79, kommst du noch nicht so weit.
Ich merke das jetzt schon in letzter Zeit, dass viele Sachen gar nicht mehr gut aussehen oder laufen. Ja.
Und ich meine, ich habe aber auch echt das Gefühl, dass auch so VR-Enthusiasten, die schon längst PC-VR haben, dass die auch mit der Quest liebäugeln, weil sie sagen, mich stört das Kabel und ich merke auch, ich habe die nicht immer angeschlossen und das nervt immer so, dass man dann immer erst alles aufbauen muss und so. Und außerdem würde ich das gerne auch mal Freunden zeigen und die Quest kann ich einfach in den Rucksack schmeißen und mitnehmen. Also die ist auch schon charmant für Leute, die das schon haben. Vor allem, weil, also 450 Euro ist natürlich immer noch viel Geld für ein Spielzeug, aber trotzdem ein verlockendes Spielzeug.
Also ich bin auch kurz davor, ich tendiere momentan auch, also während des Testens jetzt der Quest, wir hatten ja, die kommt jetzt am 21. Mai, müssen wir vielleicht noch dazu sagen, wir hatten jetzt beide eine Vorabversion hier von Oculus. Der Store ist auch noch nicht online, wir hatten auch noch nicht jetzt auf alle Titel Zugriff, nur auf eine kleinere Auswahl, aber das Gerät, was wir jetzt getestet haben, ist schon final vom Design und von der Technik, die Software wird noch ein bisschen geupdatet, aber wir haben, glaube ich, schon einen ganz guten finalen Eindruck. Am 21. Mai erscheint die und ich bin tatsächlich verführt, ist leider nur ein Leihgerät, ich muss es zurückschicken, ich bin tatsächlich schon verführt zu sagen, ich verkaufe meine Oculus Rift, weil wenn ich jetzt die nächsten großen VR-Titel spielen will, dann müsste ich eigentlich jetzt in eine neue Grafikkarte investieren. Richtig, natürlich genau. Habe ich da auch einen anderen Benefit noch dazu, ja, dann kann ich vielleicht endlich mal das erste Far Cry flüssig spielen. Aber ich müsste halt da sehr viel Geld investieren, um die Rift wieder jetzt modern zu kriegen. Oder kaufe ich mir eine Oculus Quest, weil da habe ich halt auch irgendwie so dieses Konsolengefühl, ja. Ich setze die auf, ich schalte sie ein, ich bin direkt im Store, ich muss nicht irgendwie patchen, ich muss nicht irgendwelche Sachen machen und so weiter. Ich kann direkt einfach die Sachen losspielen. Ich bin kurz davor, das zu machen. Der einzige Nachteil ist halt tatsächlich, dass man auf den Oculus Store begrenzt ist und halt nur die Oculus-Titel hat, während ich mit einer Rift ja auch ohne Probleme auf Steam VR-Spiele spielen kann. Ja,
genau. Und ich meine, so große Sachen wie Elite Dangerous oder auch Fallout 4R oder so, diese die richtig großen Simulationen und Umworld-Sachen, die werden da natürlich nie umgesetzt werden. Also es sind eher so, ich will auch nicht sagen kleine Titel, weil es gibt ja durchaus auch längere Spiele für die Quest, aber halt diese großen AAA-Sachen, die oder sowas auch wie Resident Evil oder so, wird es in der Form dafür nicht geben. Also, aber die Erfahrung zeigt, dass die erfolgreichsten VR-Titel die sind, die auch auf PCs keine hohen Leistungsanforderungen hatten. Also eben sowas wie Job Simulator oder Beat Saber oder so.
Superhot, Moss.
Superhot, Moss. Und das läuft alles super auf der Quest. Also natürlich mit Abstrichen, aber so, dass, also wenn du dir jetzt so 1:1 Videos und Screenshots anguckst, dann siehst du den Unterschied natürlich deutlich, weil du kein Anti-Alias hast und du hast keine Transparenzeffekte und oft so Partikelzeug und so. Zum Beispiel bei Beat Saber sind ja diese Tunnel sind nicht transparent, sondern sind dann so Blöcke. Aha. Aber beim Spielen sagen alle Leute, die auch Beat Saber vom PC kennen, das ist ja gar kein Unterschied, sieht ja genauso aus. Superhot genauso, sieht auch ein bisschen anders aus, aber das merkst du nicht beim Spielen.
Ich habe beide Versionen jetzt gespielt. Ich habe Superhot VR in Oculus Rift durchgespielt. Ich habe die 2D-Version durchgespielt und jetzt auf der Quest probiert. Und ich könnte dir nicht sagen, wo es schlechter oder besser aussieht. Also das fällt dir im Spiel nicht auf. Bei halt so reduzierten Grafikstilen wie Superhot und Beat Saber oder auch Thumper, wie es die halt einfach haben. Auch I Expect You to Die, Job Simulator, das sind ja alles so reduzierte Grafiken. Journey of the Gods habe ich jetzt hier auf der Quest viel gespielt. So ein Zelda in First Person. Das ist alles so reduziert, alles so auf minimalistische Grafik. Moss dagegen kann ja sehr gut aussehen. Das konnte ich leider jetzt noch nicht auf der Quest ausprobieren. Da hätte man, glaube ich, einen Unterschied vielleicht wahrnehmen können. Aber so Sachen wie Fruit Ninja oder was weiß ich, was gibt's noch? Angry Birds VR, ja, das sind alles keine Sachen. Das ist
auch ein super Titel, finde ich. Macht voll Bock in VR. Ich finde auch diese Box-Simulation ganz witzig.
Creed, oder?
Ja, genau. Aber das ist halt so, dass auch man denkt immer, man hat ja einen fetten PC, dann sieht da ja auch VR toll aus, aber man muss sagen, dass man halt die Ansicht für zwei Augen gleichzeitig berechnen und man braucht halt eigentlich im besten Fall braucht man durchgehend 90 Frames per Second und das schafft halt auch in 2D fast kein Spiel. Das heißt, du musst sowieso die Grafik runterschrauben. Das heißt, diese richtig Grafikprachtspiele, Fallout zum Beispiel, was ja gar nicht mal so zeitgemäß ist von der Grafik, sieht aber in der VR-Version auch mit einem dicken PC bei weitem nicht so gut aus wie in 2D. Nee. Das heißt, du musst sowieso Abstriche machen. Und deswegen haben sich wahrscheinlich auch diese Spiele mit der reduzierten Grafik auch am PC durchgesetzt, wäre jetzt meine Theorie. Weil diese Grafikbombast-Sachen, dazu ist die Technik einfach noch nicht gut genug, noch nicht weit.
Und das wird die Quest auch nicht ändern, sondern eher im Gegenteil, wenn die Quest jetzt ein kommerzieller Erfolg wird, wird es auch eher wieder dazu führen, dass die Leute sagen, also gut, dann beschränken wir uns halt auf diese Technik, auf dieses Limit und versuchen halt spielerisch vom Design her solche Spiele zu machen, die halt gut funktionieren, flüssig laufen, keine Übelkeit erzeugen, aber halt jetzt nicht die Grafikwunder werden. Ich glaube, das fördert die Quest jetzt sogar noch.
Ich wollte absolut das nur noch mal betonen, dass man nicht denken muss, wenn man sich ein PC-Headset kauft, dass man dann die gleiche Grafik bekommt wie, wie am 2D-Monitor. Das ist leider auch noch nicht der Fall.
Definitiv nicht. Der Tragekomfort, das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, dadurch, dass ja alles autark in der Brille drin ist, wiegt sie gerade mal 100 Gramm mehr als die Rift, also etwas mehr als ein halbes Kilo, so irgendwie um die 500 irgendwas Gramm rum, gell? Finde ich schon spürbar im Vergleich. Also ich finde, die Rift sitzt schon noch ein bisschen bequemer, weil sie halt ein Ticken leichter ist. Gerade bei Kopfbewegungen merkt man das schon, dass die Rift so ein leichtes Übergewicht, die Quest so ein leichtes Übergewicht hat.
Naja, weil die ganze Technik halt vorne, vorne drin ist in der Quest und deswegen kippt sie halt immer ein bisschen nach vorne. Das, da hast du recht. Aber richtig gestört hat sie mich bislang.
Nö, man merkt es nur im direkten Unterschied, wenn man beide Brillen nacheinander aufsetzt. Und die PlayStation VR ist halt super leicht. Also die hat immer noch, finde ich, den schönsten Tragekomfort, die PSVR, weil die so leicht vor dem Auge schwebt und nicht so dieses Saugnapfgefühl irgendwie erzeugt.
Ah, aber die ist halt so auch so plastikartig, während die Oculus-Brillen so einen Stoffbezug haben. Mhm. Ich finde die, ich weiß, was du meinst, die PSVR finde ich auch okay vom Tragekomfort, aber sie wirkt nicht wie irgendwas
wirklich so hochwertig,
organisches, irgendwas, was man am Körper tragen will, sondern schon sowas hat schon mehr was Cyborg-mäßiges. Und die Oculus-Brillen sind so ein bisschen kopfschmeicheliger mit ihren Materialien, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Aber dadurch sind sie auch wärmeerzeugender, hatte ich so das Gefühl. Also die Oculus Quest erzeugt schon auch Wärme, gerade weil natürlich der Prozessor auch in der Brille vorne mit drin steckt. Fand ich schon spürbar, dass man da viel Wärmeausstrahlung hat vor dem Auge. Sie haben es versucht, ein bisschen zu lösen, indem sie mehr Nasenabstand hatten. Also so unterm Auge und bei der Nase ist deutlich mehr Luft bei mir als im Vergleich zu der Rift, was natürlich auch die Luftzirkulation fördert, was aber auch zu Reflexionen auf den Linsen führen kann, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind.
Also
das fand ich dort spürbarer. Ich habe dann immer versucht, irgendwie Rollläden runterzumachen oder so.
Ja, das habe ich auch schon häufig gehört. Mich stört das nicht so richtig, wahrscheinlich, weil ich, keine Ahnung, größeren Kopf habe oder so. Also ich habe da nicht so viele Lichteinstrahlungen. Aber ja, klar, also auch diese Hitzeentwicklung ist schon spürbar, aber ich meine, es gibt PC-Headsets, die nochmal eine Kategorie schlimmer sind. Also die Pimax, ich weiß nicht, ob du die schon mal aufgehabt hast, die ist noch deutlich unangenehmer als die Quest. Aber, aber ich finde, das liegt im Mittelfeld dafür, dass da so viel Technik eingebaut ist.
Absolut.
Ist das ganz okay.
Und gerade wenn es heiß wird, ist der Akku ja leer, Keno.
Ja, genau. 2 Stunden habe ich so. Kommt ganz gut hin. Das ist ja die Herstellerangabe, aber das kann ich auch so bestätigen. Aber so viel längere Sessions habe ich auch nicht damit gemacht.
Nee, es ist natürlich immer so ein bisschen ein Schönreden. Also der Akku hält nur 2 Stunden, aber da gebe ich dir völlig recht, in der Praxis ist es nicht so wirklich störend. Vor allem kann man in der Theorie auch mit, oder in der Praxis auch mit angeschlossenem Ladegerät spielen. Also du bist ja dann auch nicht blockiert.
Ja, und du kannst ja so eine Powerbank in die Hose tun.
Ja, eben, genau.
Das geht auch ganz gut.
Du bist dann trotzdem noch mobil. Also man hat natürlich die Gefahr, dann irgendwie ruckartig irgendwie in super hot VR auszuweichen und das Ladekabel rauszureißen. Ist natürlich ein Problem, sollte man nicht machen. Aber wenn du quasi wirklich ein Ladepack irgendwie an Körper hast, kannst du dich auch selbst laden sozusagen. Also das geht.
Es funktioniert schon. So viel längere Sessions als eine Stunde oder so macht man eh nicht in VR.
Nee, fand ich auch.
Das ist schon okay. Wo wir vielleicht noch für die Freaks, wir haben jetzt so das Tracking so gelobt, der Oculus Quest. Es ist natürlich, und wir haben gesagt, dass wir zum Beispiel unter den Schreibtisch können, was bei der Oculus Rift nicht so gut funktioniert hat. Aber man muss natürlich sagen, dass dieses kamerabasierte Tracking so den Controller wirklich immer nur sieht, wenn du das vor die Brille hältst.
Wo die Kameras sind.
Das kriegt die Quest trotzdem hin, dass man zum Beispiel Sachen aus dem virtuellen Rucksack nehmen kann, zum Beispiel Pfeile aus dem virtuellen Köcher auf dem Rücken oder so, weil da halt auch noch Sensoren in den Controllern drin sind. Aber man merkt es manchmal, dass die Controller für einen Sekundenbruchteil verschwinden. Aber dann sind sie meistens auch wieder da. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist die Hand um 180 Grad drehen, das Handgelenk, was man aber in der Praxis natürlich nie macht, aber dann verlieren sie das Tracking.
Hm.
Aber wie gesagt,
das aber macht man ist mir in, also ich habe es auch ausprobiert, da ist es mir auch aufgefallen, aber in den Spielen selber oder in den Anwendungen ist es nie problematisch gewesen. Also da hatte ich mit zwei Kameras auf dem Schreibtisch deutlich mehr Probleme. Mhm. Oder auch wenn du nur zwei Kameras hast bei der Rift und eben nicht ein echtes Roomscale hast mit drei Kameras, dann drehst du dich halt um und dann verdeckst du ja mit dem Körper quasi deine Hände. Das kann dir bei der Quest dagegen eben nicht passieren, weil du die Kameras ja immer mitdrehst, egal wo du dich hinbewegst. Genau. Also es hat auch Vor- und Nachteile. Dann.
Ich habe sogar mit der HTC Vive, deren Lighthouse-Tracking ja so als Industriestandard gilt und als so das Beste, was auch von vielen VR-Arcades verwendet wird, aber sogar damit habe ich manchmal Probleme. Dass ich zum Beispiel, weil ich relativ groß bin, dass ich sozusagen in VR nicht so richtig sehe, wo diese Tracker sind und dann da so reinlaufe und sozusagen mit dem Headset oder meinem Kopf selbst einen Tracker verdecke und dann manchmal das meine Welt so wegschwimmt, was ich total unangenehm finde. Ich weiß nicht, ob du das kennst bei der HTC Vive, dass das ganze Bild so ja eben wegschwimmt. Mhm. Und das hast du bei der Oculus Quest überhaupt nicht.
Also so ein ganz fieses Out-of-Body-Gefühl.
Ja, genau. Also ich bin von diesem Inside-Out-Tracking eigentlich sehr überzeugt. Und das haben ja jetzt auch die PC-Headsets immer mehr. Das scheint sich durchzusetzen, würde ich mal sagen.
Und ich drücke so uns VR-Fans die Daumen, dass die nächste PSVR das auch haben wird. Weil diese olle Webcam, die lommelt eh so halb gar auf meinem Fernseher oben rum. Dieser Klebestreifen ist schon leicht abgenudelt. Die fällt eh jeden Augenblick runter. Ich hoffe sehr, dass wir diese olle Webcam dann nicht mehr benutzen müssen.
Also bei da würde ich jede Wette drauf eingehen, dass sie nicht diese Webcam benutzen und auch nicht die Move-Controller. Das glaube ich auf keinen Fall.
Ja, momentan haben sie nur angekündigt, dass bei der PS5 die PSVR kompatibel sein wird. Aber
ja.
Ich bin gespannt auf die E3, was da gezeigt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht upgraden oder updaten, weil die PSVR ist ja auch ein Erfolg, kommerziell auch gewesen, hat sich gut verkauft. Mhm. Von daher hoffe ich sehr auf Inside-Out-Tracking da.
Genau. Ja, ich auch.
Bis dahin werden wir auf jeden Fall die Quest, glaube ich, überwiegend spielen. Vielleicht noch mal kurz zur Software. Also zum Launch jetzt nächste Woche sollen 53 Titel im Oculus Store auch schon verfügbar sein. Die Entwickler müssen die natürlich anpassen an das Android-System, was aber bei den meisten Spielen, hatten wir im Vorgespräch auch schon, wenn die mit Unity gemacht sind, ist es relativ okay zu machen. Also jetzt mal
technisch ist es okay zu machen, aber das heißt ja nicht,
dass halt
es
performant dann laufen läuft, dann
ne? Genau. Genau. Also da musst du dann halt noch musst du die Komplexität runterschrauben und so weiter. Aber das scheint, also man denkt, es ist einfach, aber ich habe heute gerade gelesen, dass zum Beispiel die Superhot-Leute länger an dem Quest-Port gearbeitet haben als überhaupt an dem VR-Port vom normalen 2D-Spiel auf PC-VR, weil sie irgendwie die ganzen Gegner-Animationen neu gemacht haben und so weiter.
Warum? Na gut, aber das lag jetzt nicht nur an der Quest.
Das lag
waren halt Perfektionisten vielleicht. Weiß auch
nicht. Ja, aber ich würde sagen, dass sie das in der Ursprungsversion einfach nicht zum Laufen bekommen haben. Ne? Hm. Du siehst ja auch, Robo Recall ist ja auch eines der Spiele, die für die Quest rauskommen. Das ist ja so ein Vorzeige, so ein grafisch
auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt auf die Version, wie die aussieht.
Hm. Die haben wir doch in London, konnte man die doch spielen. Weißt du?
Wir waren noch, da war ich nicht dabei.
Ach, ich war in
New York mit dir.
Ja. Ich fliege die ganze Zeit durch
die Gegend. Immer diese Jet-Setter. Nein, wir haben uns in New York getroffen.
Nee, in London gab es so einen Pressetermin. Da konnte man Robo Recall schon ausprobieren. Und das war extrem abgespeckt. Also das sah wirklich, also da hat man den Unterschied deutlich gesehen. Das sah halt eher aus wie so ein Smartphone oder so ein Switch-Spiel und nicht mehr wie so ein High-End PC-Shooter, aber das Spielgefühl war trotzdem wirklich absolut genauso wie bei der PC-Version, aber es sah viel schlechter aus. Vielleicht gar nicht so schlimm.
Ich denke eher, dass die Portierungsaufgaben dann nicht so sehr am System liegen, also ob es jetzt auf Windows läuft oder eben dann auf Android, sondern mehr wirklich in der eingeschränkten Hardware.
Genau, richtig.
Und weil das Tracking an sich ist jetzt ja nicht so der große Unterschied. Genau, aber Oculus. Ich kann mir das so
vorstellen wie bei der Switch. Also da ist es ja auch so, dass die Sachen, dass viele große Titel dafür umgesetzt werden mit ein bisschen Abstrichen. Und das dauert ja auch mal ein bisschen, aber theoretisch geht das alles.
Und 53 Sachen zum Launch zu verfügbar haben, finde ich echt ordentlich. Also da können sich andere Launch-Konsolen, ich schaue dich an, PlayStation 4, eine Scheibe abschneiden, was natürlich auch schon daran liegt, dass halt die Oculus auch schon ein paar Jahre jetzt auf dem Markt ist und da auch etliche Spiele schon existieren. Den Katalog finde ich ganz ordentlich. Also jetzt ein paar Highlights fehlen vielleicht so. Ein paar Highlights haben jetzt auch uns gefehlt. Naja, also halt Astrobot von der PSVR.
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Aber das wäre toll. Da kann Oculus natürlich nichts dafür. Wie du schon gesagt hast, diese ganz großen Namen, so Fallout 4 oder Elite, die fehlen aus klaren Gründen. Dafür
Lucky's
sind aber andere.
Tale, diesen Lucky's Tale. Dieser Oculus Rift Launch-Titel, das hat mich gewundert, dass sie das nicht umgesetzt haben. Das hätte ich gerne gespielt auf der Quest.
Das ist ja von ihnen selber. Und ansonsten sind schon ein paar gute Sachen dabei auf jeden Fall. Also Pflichttitel würde ich sagen, ist auf jeden Fall Superhot VR. Mhm. Den muss, also wenn man sich jetzt dafür entscheidet, die zu holen, holt euch Superhot, holt euch Beat Sabers auf jeden Fall. Und was ich jetzt gerne gespielt hätte, was wir in unserer Vorabversion aber noch nicht haben, ist Vader Immortal. Und das ist tatsächlich ein exklusiver jetzt bin ich auch schon wieder durcheinander. Oculus Quest exklusiver Titel, was mich irgendwie aber auch ärgert. Aber gut, versteht man natürlich auch.
Aber so, ich meine, ich finde Star Wars natürlich auch cool, aber so richtig heiß bin ich auf das Spiel nicht, weil es ja eher so ein interaktiver Film ist, wo man sich eigentlich hauptsächlich irgendwas anguckt und dann darf man irgendwo mal drücken oder irgendwann mal irgendwo mal kurz ein Laserschwert irgendwo reinhalten.
Aber ich hätte es jetzt natürlich gerne ausprobiert, wenn ich das Gerät eh schon da habe und es exklusiv ist. Das heißt, ich würde es ja auch auf meiner Rift dann nicht ausprobieren können. Ja. Das ist halt ein bisschen, also, habe ich ein bisschen Sorge, weil einerseits habe ich mich gefreut, als angekündigt wurde, dass viele Sachen dann auch Cross-Buy, also was wir von der PlayStation kennen, dass man eben einen Titel kauft für die PS4 und sie dann zum Beispiel auch auf seiner Vita spielen kann. Da gab es ja Cross-Buy, das gibt es auch im App-Store von Apple mit iPad und iPhone. Und jetzt soll es eben auch im Oculus-Store auch so sein, dass viele Titel, wenn man sie schon für die Rift hat, dann zum Beispiel eben auch für die Quest benutzen kann. Und das, finde ich, sollte eigentlich grundsätzlich existieren.
Da ärgern sich jetzt die PC-VR-Leute, die bisher immer gesagt haben, ja, ich habe zwar eine Oculus Rift, aber ich kaufe mir die Spiele immer bei Steam.
Genau.
Weil dann bin ich ja offen und dann kann ich ja, wenn ich mir ein anderes Headset kaufe von Valve, die Valve Index zum Beispiel, kann ich die immer noch spielen. Das stimmt zwar, aber dafür können sie die jetzt nicht auf der Oculus Quest spielen. Also ich glaube, das wird dem Oculus Store auch in der PC-Version, könnte ihm so ein bisschen Auftrieb geben, dass man jetzt sozusagen noch einen Grund hat, das da zu kaufen, weil ich hätte sonst auch empfohlen, kauft das Zeug bei Steam VR, weil ist universeller, aber so gibt es wieder einen Grund, das bei Oculus zu kaufen.
Also das ist natürlich auch zu bemängeln ein bisschen, aber man versteht natürlich auch, dass Oculus, wenn die das Geld da jetzt investieren, natürlich auch Exklusivtitel holen. Ich meine, das kennen wir aus dem Konsolenmarkt, das sehen wir jetzt auch mit dem Epic Store, die ganze Studios kaufen, also diese Entwicklung ist halt immer schwer aufzuhalten. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch hier passieren.
Also man hat wirklich den, auf jeden Fall. Man hat wirklich den Eindruck, dass das Oculus da viel Geld in die Hand genommen hat, um diese ganzen Klassiker für die Quest umzusetzen. Weil ich finde wirklich erstaunlich, dass so diese ganzen, diese Titel, die man immer Leuten in PC-VR zeigt, um denen mal VR zu zeigen, gibt's alle. Also zum Beispiel sowas wie Rec Room ist ja so ein Klassiker oder Space Pirate Trainer, Superhot.
Oh ja, das
haben wir
auch
beide
super.
Schon gesagt, einer unserer Lieblingstitel. Oder auch Ocean Rift finde ich ganz nett, dass man so nur so zum Rumgucken, so unter Wasser ein bisschen Unterwassergetier angucken. Und Job Simulator ist ja auch
richtig lustig.
Ist richtig lustig.
Und Keep Talking and Nobody Explodes, auch immer wieder gut, habe ich ja auch schon erwähnt. I Expect You to Die, finde ich auch ganz lustig. Was war noch dabei? Dann so ein paar Multiplayer-Shooter, die fand ich so semi. Also dieses Western-Spiel Dead and Buried 2 habe ich auch kurz ausprobiert. Ja, also Multiplayer-Shooter muss ich nicht unbedingt in VR spielen, aber es hat natürlich trotzdem seine Zielgruppe.
Und ist ein Übelkeitskandidat.
Kandidat auf jeden Fall,
Wenn man mit wirklich ganz normal wie mit einem Gamepad da rumrennt und das finde ich...
Und Robo Recall, wie gesagt, unter Abstrichen, wenn man die bessere Version spielen kann, ist sehr zu empfehlen. Also Robo Recall finde ich richtig geil, grafisch auch in VR, eins der schönsten Spiele. Mhm. Auf der Quest hast du ja schon gesagt, sehr eingedampft. Und was ich noch empfehlen wollte, oder was ich gerade noch sagen wollte, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Du wolltest noch den Zelda-Klon.
Ja, genau. Hast du den vorher schon gekannt?
Nee,
Journey of the Gods?
Genau, das ist doch ein Exklusivtitel.
Das wollte ich dich noch fragen, ob der exklusiv ist. Von den Turtle Rock Studios. Und den fand ich total überraschend gut. Also der war lustig, der war spaßig. Man läuft da als wirklich in so einer Art Zelda-Welt umher und bekommt dann nach und nach so Heldenkräfte von den Göttern verliehen, wo man dann zum Beispiel, dann drückt man zwei Tasten und dann hat man so auf einmal so eine riesen Statuengröße. Das heißt, du guckst auf die miniaturisierte Welt hinab und kannst dann mit den Touch-Controllern in die Wolken greifen, um einen Blitz auf die Gegner zu schleudern wie Thor. Das hat so Bock gemacht, das war super gut.
Ja, das ist super. Aber es hat aber natürlich nicht die Klasse eines Zelda. Ne? Das ist
weit schon davon entfernt, ja.
Aber finde ich auch gut, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht nur so zwischendurch Kram, sondern wir machen jetzt auch mal so ein langes Singleplayer-Rollenspiel.
Genau, also ganz rudimentär, aber du hast mehrere Stunden da auch zu tun, hast so kleine Queste, die du dann löst und so, aber der Grafikstil ist schon sehr eingedampft, also das muss man schon sagen, aber durch die Immersität der VR-Welt hat das schon ganz gut funktioniert, also gerade mit Schild und Bogen und so dazu hantieren, ist schon ganz cool.
Ja, ich bin auch gespannt, ich freue mich schon auf den 21., wenn dann die ganzen Sachen da freigeschaltet werden.
Natürlich kann man auch ein paar Apps noch Sachen vielleicht mal erwähnen. Also man kann natürlich auch YouTube-Videos und so gucken, natürlich dann auch in 3D. Ist halt alles sehr eingeschränkt. Man muss halt irgendwie über den Browser oder dann halt über den Oculus-Videoplayer gehen. Aber man hat nicht so die Freiheit wie jetzt am PC mit einem Kabelgerät, wo man natürlich viel, viel mehr irgendwie noch machen kann.
Ja, aber es gibt zum Beispiel Tiltbrush, was ja auch so ein VR-Klassiker ist. Das gibt es auch zum ersten Mal, soweit ich weiß, in einem autarken Headset.
Mhm, von Google,
genau. Ja, auch sehr cool. Und diese ganzen Videoplayer und der Browser ist ja sozusagen schon, du kannst ja im Hauptmenü, kannst du ja ein Browserfenster aufmachen und kannst dich dann so drin umgucken. Aber ich meine, ich würde sagen, das benutzt du, um, wenn du irgendwie ein Spiel spielst, um da dir irgendwelche Tipps zu holen oder so, aber man würde jetzt nicht die VR-Brille aufsetzen, um im Internet zu surfen.
Nee, oder Netflix zu gucken oder sowas. Ich meine, das geht ja theoretisch auch. Also es gibt ja so Kino-Applikationen, wo du dann das Gefühl hast, du sitzt im Kinosaal, aber dafür, weiß ich nicht, finde ich VR irgendwie nicht so geeignet von der Auflösung. Ich will einen Film in HD oder 4K oder so gucken und dann nicht mit der grisseligen Auflösung eines VR-Headsets.
Naja, vor allem, es simuliert ja einen Fernseher oder eine Kinoleinwand mit dem Kinosaal drin oder dem Wohnzimmer drin. Das heißt, du hast ja nicht mal die volle Auflösung des Displays, sondern du hast ja noch den ganzen Raum drumherum. Es gibt aber erstaunlich viele Leute, die das benutzen. Und die waren auch ganz traurig. Das ist zum Beispiel die Netflix-App. Die ist nicht angekündigt für Oculus Quest, obwohl es die eigentlich für alle mobilen oder autarken Headsets gibt.
No.
Aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich benutze es auch nicht, das Feature.
Nee. Da reicht der Akku aber gerade für einen Film. Also Endgame kann man dann schon nicht mehr gucken.
Nee.
Wunderbar. Gut, also unser Fazit oder dein Fazit, Keno. Ich bin relativ angetan, wenn ich nicht schon ausgestattet wäre mit zwei Headsets. Das ist so mein Fazit.
Ich finde, es ist die interessanteste Brille seit Oculus Rift und HTC Vive. Weil danach, was danach gekommen ist, waren wirklich nur noch so ein bisschen bessere Auflösung, ein bisschen besseres Sichtfeld. Aber das ist jetzt wirklich da wurde das Konzept jetzt mal einfach komplett neu gedacht und ich finde das sinnvoll.
Das, was Sie erreichen wollten, ist Ihnen auf jeden Fall perfekt gelungen. Glaubst du denn, dass da jetzt wirklich so ein, also es ist ja immer dieses Gerede von, ist VR schon tot, ist es nicht tot? Das will ich jetzt gar nicht so totreiten, aber glaubst du, dass durch die Oculus Quest jetzt nochmal so ein neuer Aufschwung für VR, also auch massentauglicher werden wird oder dass das irgendwie eine Euphorie wieder auslöst, was VR betrifft?
Halte ich nicht für ausgeschlossen. Also ich würde sagen, dass ich die Oculus, also dass es da die Chance gibt, dass die mehr verkauft als alle PC-VR-Headsets zusammen.
Und das glaube ich auch.
Vielleicht auch an die Zahlen rankommen von der PSVR.
Das glaube ich auch. Das wird auf jeden Fall das bestverkaufste Gerät von Oculus, da bin ich mir auch relativ sicher, wenn das jetzt eben so gut transportiert werden wird. Also wenn die Leute jetzt eben auch nicht so das Gefühl haben, ach, VR ist doch eh schon tot, jetzt kommt die Brille ohne Kabel, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Die Gefahr könnte natürlich auch existieren, ja. Das ist schon so lange über VR geredet worden und jetzt erst die Geräte kommen, die irgendwie interessant sind.
Ich bin auch sehr gespannt, aber ich habe da gute Hoffnung. Und dann, was aber wirklich schade ist, vor allem, weil ich davon ausgehe, dass die Quest bestimmt so eine Lebensdauer hat von 3-4 Jahren, dass da eben nicht der aktuelle Snapdragon drin ist, sondern zwei Jahre alter. Aber Schwund ist immer, ne?
Ja, aber es, ich kann mir gut vorstellen, dass sie gesagt haben, wir wollen unbedingt unter die 400-Euro-Marke kommen oder 400-Dollar-Marke vor Weihnachten.
Ja,
weißt
ja
du?
Klar,
so. Das ist der Grund. Und das schaffst du halt nicht mit dem teuren Chip. Und wenn es jetzt mit 450 startet für die Early Adopter, dann kippt es auf 399 zur Weihnachtszeit, zur Holiday, und dann ist das, glaube ich, der perfekte Einstiegspreis, weil es halt wirklich autark ist. Und es macht, erhöht den Druck auf Sony, da die neue Brille rauszubringen. Das finde ich auch nicht schlecht.
Das glaube ich auch.
Die E3 wird spannend. Jo. Wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten. Mehr davon oder zur Brille, dein Text findet man in der aktuellen CT oder in der kommenden CT und natürlich auch jetzt schon auf heise.de im CT-Bereich.
Genau.
Verlinken wir natürlich auch, und es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Keno.
Ja, mir auch.
Wir können die Quest empfehlen. Viel Spaß euch, die ihr jetzt in die VR-Welt einsteigt am 21. Mai. Sagt mal Bescheid, gebt irgendwie Feedback. Wir haben auch einen Virtual Reality Channel bei uns auf dem Discord. Da könnt ihr euch auch gerne austauschen mit den anderen VR-Enthusiasten dort. So sich über die Apps oder die Themen austauschen und unterhalten und ein paar Empfehlungen holen. Und dann viel Spaß damit, und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut.
Tschüss.